Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Wir haben heute hier Rahel. Wir haben eigentlich schon eine ganze Zeit lang mit dir so Austausch gehabt. Mhm. Unterbrochen, aber doch.
Ja, stimmt.
Du hast dich in unseren Kosmos
eingedingelt.
Das stimmt. Mhm. Und jetzt sitzt du da und hast gesagt, du kommst gerade von der Bandprobe.
Richtig.
Das heißt, du bist offensichtlich am Hackeln.
Mhm.
Warum?
Weil ich auf Tour gehe und jetzt ganz motiviert bin, ein sehr ausgefeiltes Set zu spielen, wo ich ganz spannende Instrumente einbaue. Wenn es alles gut geht, werde ich als Multi-Instrumentalistin auf der Bühne stehen, nämlich als Cowbell-Spielerin, eventuell als Glockenspiel-Spielerin, als Melodika-Spielerin, als Tambourin-Spielerin und als Stimmspielerin. Ich habe mir sehr viel vorgenommen.
Aber die Stimmspielerin, ist das, meinst du damit Sängerin?
Ja.
Okay.
Gut. Der Christian muss noch schon mal erzählen, was die Rahel so macht. Ne?
Naja, ich meine.
Aber das hast du jetzt gut beschrieben eigentlich.
Man hat so ein bisschen jetzt rausgehört. Also, ja. Wir haben hier eine Musikerin.
Ja.
Und du gehst auf Tour, das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Anlass für die Tour.
Mhm. Das Album könnte man sagen. Ich glaube ja, das Album ist der Anlass. Ja.
Und das ist das erste Album, das von dir rauskommt.
Ja, ist schon rausgekommen. Genau, das heißt Mignano und ist jetzt 2 Wochen alt. Je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Ist vielleicht schon ein bisschen älter dann.
Na, der Podcast kommt bald.
Ah.
Der kommt bald.
Bald.
Ja, der kommt bald. Okay, also 2- bis 3-wöchiges altes Album.
Mhm.
Ist ganz frisch. Frisch geschlüpft.
Ja.
Ist ein Baby noch.
Ein Baby.
Ja. Ich bin froh, dass es noch ein Baby ist. Ich hätte gern, dass es immer ein Baby ist. Aber irgendwann mal wird es erwachsen.
Aber das erste Album ist doch immer irgendwie so dieses... So ein Baby, oder? Ist das nicht immer was ganz was Besonderes?
Irgendwie schon, ja. Also ich habe auch 2 EPs schon veröffentlicht.
Mhm.
Aber in meinem Kopf oder ich denke auch im Kopf von vielen Leuten ist es halt so konnotiert. So ein Album, das ist irgendwie so wichtig. Und es ist aber auch gut, dass ich jetzt erst das Album released habe, weil ich mich davor mal so finden musste und konnte und durfte. Und jetzt das wirklich sehr gerne mag. Also ich mag das selber. Echt gerne.
Das Album.
Das Album.
Ja, es wäre ja schlimm, wir haben da mit Josef Harder schon mal drüber geredet, das Schlimmste wäre, wenn man einen Film macht und der taugt einem dann gar nicht und dann muss man promoten.
Mhm.
Und ich denke mal, es ist ja ähnlich, wenn man Musiker, Musikerin ist, wenn man ein Album macht, das einem nicht so taugt, das wäre ja eh schlimm.
Voll.
Aber hat man einen Zeitdruck, musste man das Album rausbringen, haben die gesagt so, hey, du musst ein Album machen, so und so viele Songs und... Dann und dann ist Stichtag.
Also ich hatte keine Vorgabe, wie viele Songs. Ich wollte das machen und dann hat es sich sehr gut ergeben. Also ich hatte irgendwie keinen Stress. Und dadurch, dass es das erste Album ist, war das ja auch noch irgendwie ein bisschen freier.
Mhm. Aber, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich wollte gar nichts sagen.
Aber wir müssen natürlich unsere Struktur einhalten. Also spulen wir zurück.
Ja,
haben, haben das alles zurück. Nicht gesagt und gesprochen.
Nee.
Und hallo Rahel, wir würden mit dir gerne über deine Kindheit reden.
Ja.
Beziehungsweise gab es da irgendwelche für dein heutiges kreatives Schaffen relevanten Momente? Hätte man von dir immer schon gedacht, dass du auf einmal ein Album machst und auf Tour gehen wirst?
Ich habe es von mir schon immer gedacht, ja. Also ich habe nicht unbedingt gewusst, ob das, in welcher Form das dann sein wird. Aber ich... habe das immer schon als Kind voll cool gefunden, wenn mir Leute zugeschaut haben, wenn ich auf einer Bühne war und irgendwas gemacht habe.
Als Kind auf einer Bühne? Ja, welche Bühnen waren das?
Ja. Warst du als Kind immer auf Bühne?
Nicht immer, aber ein bisschen. Also meine Schwester ist Maskenbildnerin und die hat mich dann so zum Theater geschleppt und da habe ich so ganz kleine Rollen gehabt. War dann die Julia in Romeo und Julia.
Ganz kleine Rollen.
Aber die war wirklich klein, diese Rolle. Ich war auch noch klein.
Aber wie ist die Rolle klein?
Nee, also ich war die Julia als Kind Und da gab es die erwachsene Julia und ich bin dann für eine Szene gekommen und war dann so,
ach so,
die kleine Julia, die einfach schön und süß in ihrem Kleid war. Mhm. Und das fand ich schon total toll, dass man dann einfach auf der Bühne steht und die Leute klatschen.
Ja.
Aber man nichts macht, oder wieso?
Ja, man muss halt sich auf die Bühne trauen. Das war irgendwie als, wenn man so, ich glaube eben, ich war so 6 Jahre alt oder so. Und dann gibt es den Moment, wo dann so alle gehen auf die Bühne. Und das war dann schon, also am Anfang habe ich mich das einfach nicht getraut. Und das war dann cool, weil da war so eine ältere Schauspielerin, die, glaube ich, sehr bekannt war. Sie ist mittlerweile gestorben. Gertrude Jesserer.
Mhm.
Kennst du die?
Na, ich bin nicht. Christian? Er enthält sich.
Jedenfalls hat man mir dann gesagt, dass sie sehr bekannt war und die hat dann mir den Mut verliehen, auf die Bühne zu gehen. Ja.
Und seitdem ungebrochen und immer wieder auf der Bühne dann.
Ja.
Okay.
Und dazwischen auch wieder aufgeregt, aber dann geht man trotzdem auf die Bühne und dann ist es sehr schön meistens.
Aber wie war es dann bezüglich Musik? Weil okay, ja, Sehnsucht nach Bühne.
Mhm.
Aber war es bei euch immer Musik gespielt? Haben Leute Musik gemacht? Wann hast du begonnen, Musik zu machen?
Es war einfach so ein sehr kreatives Umfeld, weil ich bin auf einer alternativen WG im Waldviertel groß geworden, wo alle verschiedenste wahnsinnige Dinge gemacht haben. Mein Bruder hat eine Hasenzucht gehabt und wir hatten Pfaue, wir hatten Pferde. Mein Bruder ist einmal mit dem Pferd in die Schule geritten.
Pippi Langstrumpf-Style, hä?
Ja, voll. Wir haben auch immer ganz viel Pippi Langstrumpf geschaut und das war urcool. Und ich glaube, dass mich das halt sehr geprägt hat, auch die Literatur und die Vorbilder in der Literatur, die mir vorgelesen wurde. Das hat mir einfach sehr geholfen, dass man, es hat mir gezeigt, dass man als Kind auch schon weiß, wo man hingehört oft. Und es hat mir dann den Mut gegeben, das später mal durchzuziehen.
Und hast du dann, oder kannst du dich erinnern an das erste Mal, wo du zum Beispiel einen Song verfasst hast?
Ja. Das, warte mal, wie war das? Das war so eine Phase, wo ich so, ich glaube, ich war so, boah, ich müsste es lügen. Ich war jedenfalls ein Teenie und es hat, glaube ich, ein bisschen wie Hannah Montana geklungen. Ich glaube, da habe ich das erste Mal einen Song verfasst und dann ein bisschen später mit Gitarre so ein paar Akkorde geklimpert, gezupft auf Englisch. Und das hat sich dann später so verändert, wo ich dann meinen Produzenten kennengelernt habe. Und als ich nach Wien gekommen bin, wollte ich ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen und wusste irgendwie nicht, will ich jetzt Musik machen, will ich jetzt Schauspiel machen. Dann habe ich eine Schauspielausbildung gemacht. Genau, ich habe einfach sehr viel ausprobiert und wusste aber, ich habe diesen Wunsch, mich irgendwie auszudrücken. Und jetzt ist das erste Album geboren und ich habe das Gefühl, es ist gut. Es ist jetzt so, ich habe jetzt ein bisschen sowas wie Seelenfrieden. Weil wenn man so ein ganz junger Mensch ist und man will was Kreatives machen, dann macht einen das oft sehr wahnsinnig, weil man das Gefühl hat, man muss das jetzt durchziehen und man muss der Welt zeigen, dass das das Richtige ist für einen. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, dieses Album zu machen und es fühlt sich wirklich so an, als wäre so ein Teil meiner Seele wäre so in Frieden.
Also war es und ist es das Richtige?
Auf jeden Fall.
Ja.
Hm.
Also nicht so in Schauspielerei, sondern mehr Richtung Musik.
Ja, weil Schauspielerei fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Eben diese ganzen Casting-Situationen und so. Und ich bin da nie so angekommen. Und in der Musik habe ich so viel Freiraum, was ich mache. Voll.
Ich würde gerne wissen, du hast vom Machen gesprochen gerade. Und es hat so geklungen, als ob durch das Machen es für dich auch schon passen würde. Und das finde ich eigentlich den reinsten Ansatz.
Mhm.
Aber er ist, die meisten haben den nicht. Ne? Man sagt immer, der Prozess ist das Wichtige und der Prozess wäre ja das Machen. Mhm. Aber die meisten wollen ja das Resultat. Und die wollen dann auch noch die Sichtbarkeit und den Erfolg und die Kohle.
Mhm.
Und du hast jetzt gar nicht gesagt, dass du das nicht willst.
Mhm.
Aber ich würde gerne wissen, weil du quasi den Fokus jetzt so stark drauf gelegt hast, das Machen, damit ist sowas befriedet worden in dir.
Mhm.
Und ist es wirklich damit schon getan? Weil ich würde dich sehr beneiden darum.
Doch, also das ist mir in den letzten Wochen, wo ich viel über das Album sprechen durfte und wo ich mir die Songs wieder viel angehört habe, weil ich sie gerade übe für die Tour. Und dann ist mir echt so aufgefallen, so, Also in dem Prozess, wenn man so released, dann hat man natürlich den Erwartungsdruck und voll. Aber ich habe dann mich wieder so rückbesinnt und bin draufgekommen, dass das allein mich wirklich schon erfüllt. Also ich müsste es lügen, wenn ich zu dir sage, ich brauche die Sichtbarkeit nicht. Aber es ist einfach so ein großer Herzenswunsch gewesen.
Dass es hier ein Album von dir gibt.
Ja, dass es irgendwas gibt, was so, was man lesen oder hören kann und was wirklich was mit meinem Inneren zu tun hat, wo ich auch dahinter stehen kann.
So, wo du etwas manifestierst.
Voll, ja. Mhm.
Und wie klingt dann Rahel? Also kann man das beschreiben, wenn man es jetzt nicht hört? Mhm. Ich möchte ja natürlich haben, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dann sofort auf Spotify gehen und sich das anhören oder sie gehen zu deinen Konzerten. Aber so du in Musik, wie was ist das?
Was ist das? ich glaube, ich mag halt Gedichte voll gerne, ich mag Lyrik sehr gerne und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt langsam ein bisschen eine Sprache gefunden habe und die Sprache ist mir sehr wichtig, auch wenn es akustisch oft nicht versteht, aber man kann die Texte lesen. Wenn man das Album kauft zum Beispiel, dann stehen die da drinnen. Es ist so schwer, diese Frage, weil man die natürlich immer gestellt kriegt.
Ja, ja.
Und man macht das ja und man überlegt sich nicht, jetzt mache ich sowas, das soll so klingen.
Nett, macht man das nicht?
Ich glaube, naja, ein bisschen, aber eher, es geht dann so von alleine.
Aber denkt man sich dann nicht, okay, die Musikrichtung taugt mir, das höre ich gern und irgendwie soll es in die Richtung irgendwie klingen, aber dann ganz neu und modern, so wie es noch nie geklungen hat zuvor und ein bisschen mehr ich. Also ich
weiß, ich glaube nicht, dass das so passiert.
Ich weiß es nicht.
Aber es würde mich wundern. Ich bin jetzt gespannt.
Ja.
Nee, natürlich, ich glaube, also ich arbeite halt mit dem Raphael Krenn, der ist mein Produzent und Co-Songwriter. Und der ist ganz, ganz toll und natürlich war das ein langer Prozess mit ihm, wo man dann am Anfang mal spricht und sich viel Musik vorspielt und so. Aber ich kann es jetzt gar nicht sagen, weil es sind so viele verschiedene Einflüsse und das dann irgendwie miteinander verwurstet und dann schauen, was da rauskommt. Also es ist irgendwie so, wenn man so gefragt wird, wie schaust du eigentlich aus? So, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich ausschaue, weil ich... Das ist so Fremd- und Selbstwahrnehmung, weißt du, was ich meine? Es fühlt sich so komisch an, das so zu beschreiben.
Aber der erste Song, den du jemals rausgebracht hast, wie hört der Kassen?
Tap, tap, tap.
Ja.
Genau, der hat sich vielleicht in manche Trommelfälle eingebrannt von Leuten, die in Österreich wohnen und FM4 waren.
Tap, tap, tap.
Genau.
Ja.
Der war so ein bisschen leichter und so ein bisschen lustiger und jetzt viele Sachen am Album sind, glaube ich, auch leicht und klein, es kommt immer wieder so das Wort klein vor. Es gibt zum Beispiel den Song Das kleine Kasterl oder Kleine Frauen in Bärenfeldern. Sind für mich so Miniaturen irgendwie und so kleine, schöne, auch manchmal traurige Bilder.
Ich möchte wieder hin, aber ich möchte nochmal zurück ein Stück. Und zwar möchte ich fragen oder ein bisschen was wissen über diese Kollaboration, die du mit Raphael hast. Ich würde gern wissen, wenn ihr, weil du hast gesagt, ihr habt euch Songs angehört und das ist zum Beispiel für mich überhaupt nicht, wie ich an Musik rangehe, sondern ich setze mich an irgendein Instrument und spiele und dann sind da Melodien oder Akkordfolgen oder irgendetwas, so ein Fragment und aus dem kann sich was entwickeln, manchmal nicht. Und ich würde so gern wissen, sitzt ihr automatisch zum Beispiel vor dem Computer oder hat einer von euch eine Gitarre und ist man da im Studio oder ist man da...
Sind zuerst die Texte da.
Mir geht es auch gar nicht darum zu hören, wir haben diesen Prozess, sondern ich möchte einfach nur gern wissen, wie das entsteht, quasi wie gleich auf seid ihr. Ist es, manchmal kommen Textfragmente vom Raphael, aber eigentlich meistens von mir oder was auch immer. Wenn du darüber sprechen möchtest.
Ja, voll gern. Ich glaube, so dieses sich Lieder vorspielen, tatsächlich, glaube ich, ist es was sehr schön sein kann. Und es ist sehr schön, finde ich, sich die Zeit auch dazu zu nehmen, weil es einfach gut ist, finde ich, wenn man der anderen Person, mit der man arbeitet, zeigt, was einen inspiriert. Aber es ist sehr selten eigentlich. Und es ist auf jeden Fall nicht die Norm, aber es ist schön. Und ich glaube, gerade am Beginn, wenn man mit wem arbeitet, dann hilft es vielleicht, um irgendwie so die eigene Sprache der anderen Person mal zu zeigen. Mittlerweile ist es oft so, dass der Raffi die Gitarre in der Hand hat, weil er sehr gitarrenspielsüchtig ist. Und ich habe halt sehr viele Texte in mein Handy geschrieben. Und manchmal kombinieren wir das und haben es vorher irgendwie, also er hat irgendwie was aufgenommen, ich habe vorher was geschrieben und dann kombiniert man das. Und schön ist es aber auch, wenn es wirklich im Moment entsteht, wenn er spielt, und ich finde es so schön und so inspirierend, dass ich dann einfach was aufschreibe.
Hat es dann fast schon so einen Jam-Charakter? Oder?
Ja, voll.
Und ist er auch in der Band?
Er ist nicht mehr in der Band, weil er jetzt Vater geworden ist. Voll. Und er ist eigentlich ein Jazzer und er startet ein Jazzprojekt.
Okay. Voll. Ich glaube, ich habe dich vorher unterbrochen, Keva, und ich weiß, ich habe dich auch unterbrochen. Ich weiß nur nicht mehr, worin.
Das passiert. Das ist nicht so schlimm. Wir finden den Weg zurück. Ich habe nur dieses Tap-Tap-Tap hängt mir immer im Kopf, obwohl es jetzt nicht Mignano ist, dein neues Album, aber dieses Tap-Tap-Tap, kommt es dann von dir? Hast du diese Line dann im Kopf gehabt? Weil wenn das Lied jetzt einmal draußen ist, das erste Lied, das gibt ja vor, in welche Richtung die Musik geht, musikalisch und so weiter. Das ist, ich glaube, das erste Lied rausbringen, ich wüsste nicht, ob ich jemals ein erstes Lied rausbringen könnte, weil es für mich manchmal so endgültig wirkt, oder? Also so endgültig, aber so, das gibt eine Richtung vor.
Es sitzt dann.
Ja, weil dass man dann beim zweiten Lied auf einmal Jazz macht, wird wahrscheinlich jetzt nicht passieren, ne? Also es muss ja irgendwie...
Na, man muss sich alle Wege offen halten.
Schon, aber erzähl mal.
Ich glaube, ich habe irgendwie glücklicherweise nicht zu viel darüber nachgedacht, welches das erste Lied ist. Ich glaube, es hat mir einfach Spaß gemacht und dann hatte ich Lust. Und das war dann sehr intuitiv. Und der Christian Hummer von Wanda, der verstorben ist, der war sehr wichtig für mich und hat mich gerade am Anfang in diesen Prozessen immer wieder beraten. Und das Lied, ich glaube tatsächlich, dass mir der Refrain eingefallen ist, oder der ganze Song, der ist mir in einer Casting-Situation eingefallen, weil ich so genervt war von der. Genau, und dann haben wir das, die Freundin vom Raffi, die hat damals noch Keys gespielt und die hat das dann gespielt. Und ich mag nicht so viel erzählen. Ich mag nicht das Rezept sagen.
Ah, okay. Aber sonst können es alle nachmachen.
Nein, aber es ist dann so geworden.
Ja.
Ich habe mal gelesen, da ging es um bildende Kunst, dass dieses quasi Offenlegen von bestimmten Prozessen oder auch von Bedeutungsebenen immer diese Banalisierung riskiert. Und deswegen super, dass du das gemacht hast. Wir wollen nicht die Banalisierung. Wir wollen nur eigentlich reinsteigen, also einsteigen in was ist da. Und ich bin jetzt trotzdem voll happy, dass du das so gemacht hast, weil wir erfahren damit trotzdem gerade ganz viel über dich.
Mhm. Ja, und weil du sagst Banalisierung, ich habe so das Gefühl, man muss eh so viel offenlegen, wenn man irgendwie gehört werden will, weil es gibt wirklich wahnsinnig viele, ich denke mir das auch gerade, es gibt so viele gute kleine KünstlerInnen in Österreich und ich habe das Gefühl, man muss so viel, es wird so banal oft, weil man so viel offenlegen muss mit dem Internet und so weiter, und das ist eigentlich nicht so schön.
Es ist auch so weird, oder? Weil es geht ja eigentlich, ursprünglich ging es mal um das Medium oder das, was man im Medium macht, und du als die Person, die darin agiert hat, dadurch warst du ja wichtig. Und jetzt ist es fast mehr, ist das Influencer-Game oder so, dass es geht ursprünglich mehr um dich, und wenn du bekannt bist, dann kannst du schon auch ein Buch herausbringen oder Musik oder was auch immer. Vielleicht ist der Content ja genauso gut, aber es ist andersrum.
Es verschiebt sich und es geht oft einfach um die Leute, und das ist aber so langweilig auch, oder? Weil Leute, ich finde einfach dann Gedichte spannender oft als Leute, glaube ich.
Das ist voll nicht der Zeitgeist. Raus hier ist die Tür. Ja, voll.
Aber überlegst du dann ganz genau, was du auf Instagram postest und wie viel du von dir zeigst und gibst? Sind das dann auch so Gedanken, oder ist es etwas, wo du dir denkst, ja, ich denke nicht so viel drüber nach und go with the flow?
Ich denke, also es kommt drauf an. Aber ich habe das Gefühl, dass der Zeitgeist schon verlangt, dass man viel teilt. Gerade wenn man am Anfang steht. Ich glaube, wenn man irgendwie schon wo ist, wo einen die Leute kennen, dann kann man auch ein bisschen mysteriöser sein. Und das finde ich sehr schön eben. Das macht dann so eine Magie auch. Aber gerade am Anfang muss man die Leute einladen, dass die einen kennenlernen wollen.
Mhm. Voll. So buhlen um die. Hörerinnenschaft.
Ja, und um die Algorithmus-Schaft. Also, weil postest du wenig, wirst du weniger sichtbar.
Ja, wir haben auch überlegt auf Instagram, sollen wir unsere Gesichter zeigen? Also so, ja. Sollen wir wirklich so in die Kamera reinsprechen und sagen so, hallo, ich bin Sikebo, hallo, das ist der Christian. So.
Ja.
Und so ein bisschen so Show draus machen.
Mhm.
Und irgendwie fühlt sich's aber so super inszeniert an, dass wir gesagt haben, sind wir das wirklich? Also, ich meine, aber dann nach irgendeiner Zeit sieht man es immer öfter und immer öfter und man wird immer mehr dazu motiviert und animiert, dass man es dann doch tut, weil Reels werden mehr gesehen,
voll.
Gesichter werden mehr geteilt.
Aber ich habe auch mal gelesen, heute bin ich die Zitatmaschine, dass du Dinge entweder für dich machst oder für Social Media. Es sind entweder oder. Und seitdem ich das gelesen habe, denke ich mir, ja, stimmt einfach.
Wie meinst du genau? Kannst du es ausführen?
Naja, du machst es, wenn du zum Beispiel sagst, ah, ich hab diese coole Line jetzt, das ist so eine schöne Melodie, ich mache schnell ein Video für was auch immer, Instagram. Dann in dem Moment bist du nicht mehr bei der Melodie.
Mhm.
Du bist beim Performen vielleicht, dass du sie gut aufnimmst oder du bist, wie inszenierst du es als Video?
Mhm.
Und das ist so ein Entweder-Oder. Und da gibt es eine Intimität, die kannst du nur abseits von diesen Devices haben, glaube ich.
Mhm.
Vielleicht stimmt das nicht ganz. Vielleicht bin ich auch schon einfach wrong generation. Aber weil vielleicht gibt es dann so ein...
Also man nimmt dich heimlich auf.
Ja, genau. Aber dann ist auch der Intimitätsrahmen gesprengt. Ich frage mich gerade, ob wir viel zu viel die ganze Zeit von Dingen reden und nicht mit dir. Entschuldigung.
Aber ich finde es voll spannend.
Wir haben ein Gespräch, schon.
Das ist ein Gespräch. Und weil du sagst, dieses ganze Podcast mit Video, ich finde das auch immer echt, also klar, ich glaube, dass ich das dann wahrscheinlich mehr konsumiere, wenn ich es sehe.
Ja.
Aber ich fände es zum Beispiel jetzt total awkward, wenn wir jetzt auch noch eine Kamera da hätten. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich besser sprechen kann, wenn man mich nicht sieht. So wie man oft besser singen kann, wenn man nicht gesehen wird. Mhm. Deshalb gibt es ja auch so Vocal Booths. Also klar, auf einer Bühne wird man gesehen, aber da war man schon alleine mit der Melodie vielleicht davor.
Was macht es mit dir, wenn du auf der Bühne stehen wirst? Also du, ich nehme an, du warst bisher auch schon auf Bühnen. Wir haben uns das angeschaut auf FM4 und so.
Mhm.
Genau, aber jetzt, wenn du überlegst, diese Tour jetzt, ist die... Du hast offensichtlich, gibt es eine bestimmte emotionale Aufladung, allein mit den Instrumenten, also du hast da wirklich was vor, das ist nicht wurscht.
Mhm.
Aber hast du bestimmte Vorstellungen, wie es werden wird?
Komischerweise eben bin ich total aufgeregt. Ist mir heute zufällig aufgefallen. Ich war so, was ist los mit mir? Der Frühling macht dann immer vielleicht auch ein bisschen aufgeregt.
Oder weil du bei uns bist.
Weil ich bei euch bin, voll. Und ich habe letztes Jahr, ich muss immer ganz stolz diese Zahl sagen, weil ich habe... über 50 Konzerte letztes Jahr gespielt.
Na, bist du dir ja quasi am Tag zwei Stück.
Quasi, ja. Aber ich habe das...
Wirklich viel.
50 ist viel.
Ja. Ich war viel unterwegs.
Also die Tour ist komplett wurscht.
Du hast Erfahrung.
Entschuldigung, Leute, ihr habt es eh alle schon gesehen, außer Kevin und mir haben es.
ja, aber es ist dann eben, es ist irgendwie was anderes. Weil ich habe auch sehr viel Support gespielt für... Vor allem österreichische Bands, auch deutsche. Mein Highlight war, glaube ich, für die Sterne, habe ich vorher gespielt.
Wo?
In Salzburg, in der Aage. Voll. Das war so Bucketlist.
Das ist wirklich ziemlich nice. Aber wer wird bei dir Vorband sein?
Ich mag ja dieses Wort Vorband überhaupt nicht gern, weil es ist eh alles so hierarchisch in der Musik und oft finde ich einfach die Vorbands auch besser als die Mainbands und verstehe gar nicht, also ja... Es gibt so viele Leute, die im stillen Kämmerlein einfach so gute Sachen machen. Und dann gibt es irgendwie den Kapitalismus und das System und dieses, was funktioniert besser. Aber es gibt so viele Leute, die so gute Sachen machen. Und ich würde jetzt nie sagen, also ich mag einfach das nicht, wenn man so Vorband sagt, weil das suggeriert halt dann irgendwie, dass die dann weniger wert sind oder so. Aber vielleicht sind die einfach viel besser. Aber sie sind so sehr KünstlerInnen, dass sie sich nicht vermarkten wollen. Ja. Deshalb habe ich keine Vorbands.
Ah, okay.
Also ich habe Leute, die vor meinen Konzerten spielen. Ich habe keine Vorbands.
Und das sind immer andere Menschen, die vor deinen Konzerten spielen?
Also in Österreich habe ich das tatsächlich so gelabelt, dass das die Stargäste und Gästinnen sind. Die Risi Rainer sind gerade dabei. Der Ariel Öl in Salzburg. Dann ein sehr toller Musiker in Linz, der Holly. Und in Wien habe ich auch ein paar Gäste, da habe ich gleich mehrere. Da habe ich den Paul Buschneck von Paul's Jets. Bin ich auch großer Fan. Dann einen geheimen Act. und dann Panic Deluxe, das ist auch sehr, sehr cool, und die Band Efeu, auch sehr cool.
Ich hätte gern, weil du jetzt diese Acts alle aufgezählt hast oder benannt hast, ich habe mir gerade vorgestellt, für jemanden, der von dieser Subkultur überhaupt keine Ahnung hat, also jemand wie, sagen wir, unsere Elterngeneration oder ein bestimmtes Stereotyp von unserer Elterngeneration, wie würdest du diese, ich nenne es jetzt mal vielleicht falsch, aber Indie-Musikszene in Österreich beschreiben? Was macht die aus? Macht die etwas aus?
Ich glaube, dass es diese Szene ja überhaupt erst gibt, so seit einem vielleicht Nino aus Wien. Der ist für mich so ein Urvater von dem Ganzen. Dann war Wanda, die waren ja nach dem Nino. Und dann hat sich sehr, sehr, sehr viel entwickelt. Voll. Beantwortet das jetzt die Frage. Wie kann man das beschreiben? Ich meine, Indie ist so ein ganz großer Begriff. Viele von ihnen sind deutschsprachig, also das verbindet sie vielleicht.
Hat so Familienvibes? Oder ist es mehr so Konkurrenz? Also
kennt man sich, ja.
Ja.
Man kennt sich auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mit denen mich konkurrentisch fühle. Das ist sehr angenehm. Und das ist auch das Schöne in Wien irgendwie, dass man sich kennt und dass es sehr nett und auch familiär durchaus ist.
Und hast du eine Ahnung, ob es da einen Unterschied gibt zu anderen Ländern? Also jetzt, keine Ahnung, diese Indie-Szene in Ungarn oder in Italien oder Deutschland, ich meine, ich weiß nichts von denen natürlich.
Voll.
Und weil ich habe auch mal so gehört, dass in Deutschland, dass da einfach eine ganz andere Marktsituation ist, weil halt so viel größer, dass man als Band auch andere Chancen hat.
Ja.
Ist das eine Realität, die du auch erlebst oder ist das?
Ja, auf jeden Fall. Mich würde auch total interessieren, wie die Indie-Szene in Ungarn und Italien ist. Ich weiß tatsächlich sehr wenig drüber, leider. Es ist immer schade, weil die Sprache das dann halt so definiert. Und ich war viel in Deutschland, aber ich war nie in anderen Ländern. Ich würde gerne in Frankreich spielen. Da habe ich so ein kleine Anfrage bekommen. Vielleicht passiert das irgendwann. Voll, ich glaube, viele Leute in Deutschland lieben einfach Wien. Das ist mir schon teilweise ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil ich konnte es gar nicht verstehen. Also klar, es ist ein tolles Privileg, hier zu wohnen. Und ich glaube auch eben, dass man durch das Familiäre hat man irgendwie ein Privileg. Weil wenn man ein paar Leute kennt, kennt man irgendwie alle. Wir kennen es alle wahrscheinlich. Voll. Und ich glaube, das ist in Deutschland, da geht viel so über Major Labels, da geht viel über, wir machen jetzt eine Songwriting-Session. Wenn ich das Wort schon höre, das finde ich echt ein bisschen komisch. Also ich habe das auch gemacht.
Songwriting-Sessions?
Ja. Und ich finde das auch ganz fruchtbar manchmal, aber ich glaube nicht, dass das eigentlich das ist, wie ich gute Musik schreiben kann. Es fühlt sich oft so künstlich an. Und in Wien habe ich das Gefühl, das ist jetzt natürlich ein bisschen arrogant, das zu sagen. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass sich in Wien viel einfach organisch entwickelt. Ja.
Was brauchst denn du für ein Umfeld, damit du gute Musik schreiben kannst?
Ich glaube, allen würde so gut tun, wenn es, oder alle Leute, die kreativ sind, ich brauche, um zu schreiben, glaube ich, einen Dachboden oder einen Bach. Ich habe letztens geschrieben und da war ein kleines Baby im Raum, das sich ganz ruhig verhalten hat. Das fand ich sehr angenehm. Ich glaube, dass Tiere die Kreativität anregen. Ich glaube, dass das Internet die Kreativität eher nicht anregt. Ich glaube, eher so Sachen, die nicht so viel sagen und eher so still sind.
Topfpflanzen, Coca-Cola-Dosen.
Bäume. Ich, ja.
Kein WLAN.
Na.
Ja. Aber es hört sich sehr schön an, wenn du da so drüber redest eigentlich.
Naturverbunden.
Ja, naturverbunden klingt das.
Was machst du in Wien?
Ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich finde es ganz komisch und überfordernd und die Leute sind so laut. Auch.
Du kommst ursprünglich nicht aus Wien, das wissen wir.
Genau.
Ja, und deswegen muss man öfters dann wieder in den Wald gehen.
Ja.
Verstehe. Mache ich auch gern.
Ja.
Aber komme ich viel zu wenig dazu.
Ich wollte auch noch auf einen Faden, den wir so vorne vorhin hatten, bezüglich Sprache nochmal hin, weil du gesagt hast, manchmal kann man bestimmte Dinge gar nicht so gut verstehen, aber eigentlich die Lyrics stehen, kann man schon nachlesen.
Mhm.
Und wir wissen auch von dem, was wir gelesen haben, dass dich eben bestimmte Autoren, Autorinnen, du hast es auch erwähnt, dich interessieren. Das heißt, so das Wort oder Sprache ist wichtig für dich, nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Und wie kommt es denn dazu, dass es quasi, wenn Musik so in sich was Hierarchisches hat, was hört man, dass es dann auf einmal bewusst ein bisschen weniger verständlich gemacht wird? Ist es, damit so den Charakter von einem Instrument bekommt oder eben nicht so hierarchisch drüberstehen soll? Oder geht es um was ganz anderes?
Ich glaube, ich mag nicht zu viel drüber nachdenken, wie klar meine Stimme klingt, weil eben dann, glaube ich, für mich so was Melodisches verloren geht. Ja. Und dann blendet das einfach dann immer so rein. Und es hängt aber auch damit zusammen, dass meine Stimme einfach sehr leise ist und ich aber auch gerne E-Gitarren mag. Die Kombi ist ein bisschen, ja, die streitet sich.
Ich habe mit Christian darüber geredet, dass es für mich so, es klingt so wie so eine Klangwolke und auch sehr sphärisch irgendwie. Du hast viel Hall drauf,
mhm,
gell?
Mhm.
Und man muss sich dann stark konzentrieren. Es gibt Geschenke immer bei uns und so und am Schluss der Aufnahme und manchmal habe ich das Bedürfnis, die Songtexte ganz genau zu hören, ja, damit ich eventuell einen Hint bekomme, was könnte ich der Person schenken.
Mhm.
Und dann habe ich mich ganz stark konzentrieren müssen, weil ich mir gedacht habe, es ist sehr ineinander verwoben.
Ja.
So, genau.
Hast du was verstanden oder war es schwierig?
Ich habe etwas verstanden, aber ich habe mir dann natürlich auch auf YouTube auch die Videos dann auch angeschaut und da gab es dann natürlich auch Subtitel. Das heißt, ich bin da reingetaucht.
Okay. So. Ja, ich würde echt immer gerne jeder Person den Text ausgedruckt unter die Nase halten. Das wäre irgendwie cool.
Es gibt noch nicht auf Spotify die Möglichkeit, dass man den Text mitliest, gell?
Na, das ist ein Problem, eine Schwierigkeit des Vertriebs. Ich finde es auch sehr ärgerlich.
Aber bei manchen geht es.
Mhm.
Warum? Verstehe nicht.
Der Vertrieb liefert das so spät an. Ich kann es dir nicht sagen, woran es liegt.
Zur selben Zeit denke ich mir, dass deine Musik ist, wie sie ist, ist ja aufgrund von Entscheidungen.
Mhm.
Das ist ja genauso, wie du es möchtest.
Voll.
Und irgendwie frage ich mich, ob man oder wie oft eigentlich man Dinge gar nicht rezipiert für das, was sie vielleicht sind, sondern mit seinen Bewertungskriterien, mit seinem Rucksack da kommt.
Mhm.
Texte müssen verstanden werden.
Mhm.
Wär so ein Bewertungskriterium oder Erwartung, voll, die wahrscheinlich zu 99% der Zeit erfüllt werden.
Mhm.
Aber ich verstehe es jetzt nicht, weil es ist italienisch, das geht sich dann wieder aus.
Das geht wieder, ja.
Genau. Und auch in bildender Kunst denke ich mir oft eigentlich das Besondere oder das Geheimnis oder die Magie liegt ja potenziell darin, dass da etwas ist, das ich noch nicht kenne und auch noch nicht verstehe.
Ja.
Oder vielleicht sogar noch gar nicht verstehen kann. Und deswegen ist dann die Stimme von Menschen oder die Kreativität, die Manifestierungen von Menschen, die ich noch nicht kenne, eigentlich das Geile.
Mhm.
Weil dadurch so, weiteres Zitat, Sting soll das mal gesagt haben, people want to be surprised.
Voll.
Genau.
Ja.
Und ja,
boah. Das hast du voll schön gesagt. Und eben das einfach auch ein bisschen, das ist ja das Schöne auch, oder? In jetzt so bei Bildern oder so, dass es eben dann der Sinn sich vielleicht auch nicht gleich erkunden lässt und ja, dass es einfach ein bisschen eine Magie auch da ist. Und es gibt zum Beispiel Sophia Blender, kennst du die? Die Sängerin von Kalk, eine österreichische Sängerin und da versteht man auch sehr, sehr wenig Text, aber es ist einfach so schön, wie ihre Stimme klingt und voll, ich habe das Gefühl, so meine Elterngeneration, die haben dafür nicht so viel Verständnis, dass man Texte nicht versteht. Aber ich finde beides legitim. Ich finde auch Leute, ich finde den Punkt von Leuten sehr valide, die sagen, sie wollen, dass man es voll versteht. Aber es gibt natürlich kein Rezept und kein Muss.
Ich denke mal, es ist so wie, wenn ich eine Geschichte erzähle, die ganz klar ist, oder auch einfach nur einen Satz, der Vater geht mit dem Sohn um 6 Uhr in der Früh ein Brot kaufen, um die Fische zu füttern.
Mhm.
ich kann ja durch klare Sprache Mysterien aufbauen. Ich glaube, das ist eigentlich, wie Literatur meistens funktioniert. Mhm. Aber ich kann auch ein Bild malen von einem älteren Mann mit einem jüngeren Menschen auf der Straße. Und also diesen selben Satz könnte ich malen und der wäre so nicht verständlich. Man könnte nicht dann eine Deutung davon haben. Und das ist eine andere Art von Mysterium, die eigentlich total spannend ist. Mhm. Also vielleicht suchen Menschen so dieses, die klare Deutung,
ja.
Jetzt ein bisschen zynisch, weil sie dann weniger gefordert sind oder weil es weniger verunsichernd ist. Aber at the same time, sobald man sich zum Beispiel auf abstrakte Sounds oder Malerei oder was auch immer einlässt, ist das ja nicht verunsichernd.
Mhm. Oder manchmal schon, oder? Ich denke jetzt gerade an Kafka, der einfach so, das verunsichert mich schon, aber auf so eine gute Art.
Aber er hat glasklare Sprache.
Mhm. Die Sprache ist glasklar, aber die Geschichten sind wir.
True that.
Down the rabbit hole now.
Ah ja, wir müssen jetzt wieder irgendwie den Ariadne-Faden.
Aber ich finde es so angenehm mal, weil sonst hat man immer nur so Gespräche so, okay, und du machst jetzt das und du bist das. Und so. Aber man will auch nicht immer über sich reden. Das ist wirklich...
Will man nicht?
Ich glaube nicht. Ich finde es voll schön, so über die Sache zu reden. Eigentlich, ja.
Also wenn du im Nachhinein draufkommst, dass du scheiße fandest, dass wir zu wenig über dich geredet haben, dann bitte kommst du noch einmal und wir reden mehr.
Nur über mich.
Ja.
Na, aber gibt es bestimmte Themen, die du sagst, die möchte ich eigentlich gern voll behandeln oder über das mag ich eigentlich voll gern sprechen, die fragt mir irgendwie nie jemand und mir wäre es aber voll wichtig, dass wir das mal besprechen.
Hm.
Poppt was auf.
Boah, da müsste ich jetzt echt nachdenken. Ich glaube, es ist eigentlich sehr... Ich habe es für mich schon sehr klar abgesteckt und ich habe es auch schon oft gesagt. Also sind so, es geht viel um Feminismus am Album, aber eben durch die Blume, ich würde es nicht sagen. Ja, dieses Album handelt von Feminismus oder, ja, ich würde in der Sprache das natürlich nicht so sagen. Ich glaube, es geht um Tod. Mir wurde gesagt, es geht um Bindungsangst.
Ah, die wurde das gesagt?
Mhm.
Okay.
Bin ich dann drauf gekommen, weil man weiß ja oft nicht, was man macht. Es kommt so im besten Fall durch einen hindurch. Ich glaube, es geht um die Schönheit in der Welt finden und zu versuchen, irgendwie so sich durchzunavigieren durch mühsame Sachen.
Mhm. Gibt es einen Song auf dem Album, der dir sehr nahe steht oder wo du sagst, der bedeutet mir sehr viel oder da freue ich mich drauf, wenn ich auf Tour gehe, dass ich den performen darf und kann?
Also die Songs zu performen live ist echt so eine ganz andere Sache einfach.
Ja.
Aber es sind viele Songs, die mir sehr nah sind. Ich glaube, Mignano ist mir sehr nah. Das kleine Kasterl oder Wo gehst du hin später? Ja. So die leisen Songs.
Wie performt man die dann auf der Bühne, wenn die ganz leise sind? Also, ich muss einfach hingehen. Also, wir reden da so drüber. Ich bin eigentlich, ich finde, es ist jetzt mystisch, weil du nicht genau weißt, wie es...
Wie ist es
wie
eigentlich?
Wie ist es dann?
Mhm.
Hast du dann schon so Gedanken wegen Bühnenbild? Ist dir sowas auch wichtig? Wie, und wie du dich quasi präsentierst, die Performance, wie du dich kleidest, ist sowas ein Thema für dich?
Ja.
Mit dem du dich sehr beschäftigst?
Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, es ist im Moment ist es auch noch eine Frage des Budgets. Weil man will nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute ausbeuten, die tolle Sachen machen. Und man muss sehr genau wissen, was man will. Und oft wechsle ich dann aber auch so meinen Stil und dann hat man das schon und dann muss man es verändern. Und deshalb muss man schon gut überlegen. Ich glaube, es wird diesmal ein bisschen minimalistisch eher.
Und sonst ist es immer extravagant und weil du sagst, es wird minimalistischer.
Ich glaube, wenn ich wirklich ganz, ganz viel Budget hätte, dann würde ich mein Konzept auch. Also erstens hätte ich so ganz ausgeklügelte Konzepte und ich hätte aber auch den Freiraum, die zu verändern irgendwie. Weil das ist ja dann so, wenn man wo anfängt, es muss ja dann auch alles zusammenpassen. Es muss der Bühnenbackdrop muss zusammenpassen mit der Deko von der Bassdrum. Das Licht muss zu den Outfits passen. All diese Sachen irgendwie.
Und zum Cover
vom Album.
Ja.
Und zu den Musikvideos und so. Aber das macht mir Spaß.
Woher kommt dieses Interesse? Weil ich glaube, sehr viele Bands scheißen da drauf.
Mhm. Finde ich auch voll legitim. Und ich denke mir dann manchmal so, ah, die sind insgeheim, will mein Kopf mir dann sagen, das sind sicher bessere MusikerInnen, weil sie denken nicht über sowas nach.
Nein, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Dieses Gesamtkunstwerk, also dieses gesamte Erlebnis ist dann einfach wichtig.
Aber ich finde es dann auch manchmal erfrischend, wenn dann eine Band sowas ganz Schieres hat.
Aber so, ah, wo cool. kommt das bei dir her? Weißt du das?
Nein.
Du weißt es sicher.
Nein, ich weiß es nicht.
Nein.
Ich weiß es, aber ich sag's nicht.
Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht.
Aber
doch, vielleicht schon. Ich glaube, es war einfach in meiner Kindheit, gab es sehr, sehr viel Schönheit im Sinne von Ästhetik, im Sinne von Sachen, die man sieht. So das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, also mein Vater ist Architekt und mein Opa war auch Architekt und mein Onkel ist auch Architekt. Und ich glaube, die befassen sich viel mit so Oberflächen und mit Licht und das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist sehr besonders und das ist so eine Welt, auch so eine Farbwelt, in die man irgendwie eintaucht. Die Wände sind aus Lehm und es hat alles so erdige Töne und es ist sehr beruhigend auf eine Art.
Und ihr hattet Pferde?
Und wir hatten Pferde.
Irgendwas.
Was hört sich so schön an, den vielleicht besuchen im Waldviertel.
Ja, es gibt einen Ofen. Und dann liegt man da.
So heimelig.
Ganz heimelig. Mhm. Eigentlich sollten alle Leute solche Räume haben, oder? Ich denke mir so, kleinstädtische Wohnungen, die machen einfach nur depressiv oft.
Aber ich muss auch sagen, du hast vorher gesagt, in meiner Kindheit gab es viel Schönheit.
Mhm.
Ich habe diesen Satz habe ich noch nie gehört. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn nochmal hören werde.
Mhm. Ja. Ist auch ein großes Privileg, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe diesen Satz gehört, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es ist, glaube ich, auch ein radikaler Satz, aber ich finde ihn schön.
Und dein Umfeld supportet dich mit dem, was du tust?
Mhm. Es hat ein bisschen gedauert, weil man sich ja erstmal ein bisschen Credibility und Respekt verschaffen muss.
Credibility?
Ja, Street Credibility. Nee, aber jetzt habe ich das Gefühl, die wissen jetzt schon, dass ich das ernst meine und dass ich nicht so schnell klein beigeben werde.
Mir interessieren so Charaktereigenschaften an dir, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist.
Mhm.
Kannst du da ein bisschen was über dich erzählen?
Ich glaube, Naivität und Größenwahn, vielleicht so Männern beweisen wollen, dass man das auch kann. Diese Sachen.
Du wirkst auf mich allerdings, fast ein übergriffiges Statement, du wirkst auf mich wie ein Mensch, der von innen, wo die Energie von innen kommt und nicht so von außen. Das heißt, wenn, also ich glaube dir das natürlich sowieso, was du gesagt hast, wegen Menschen beweisen, Männern beweisen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt viel, vielleicht, ich meine, ich kenne dich nicht, deswegen, das ist das Übergriffige hier, aber ich habe das Gefühl, du hast, das kommt von...
Das muss raus.
Ja, aber ich möchte nicht sagen, dass es da brennt, aber da ist was... Fast so, du wirkst auf mich so, als wäre das so selbstverständlich, dass es rauskommen wird.
Es ist auch wirklich selbstverständlich. Und ich glaube, für manche Leute wirkt das irgendwie arrogant oder so. Aber es ist mehr einfach so ein, ich wusste das schon. Und ich glaube, dass man sich einfach Dinge vornehmen kann, wenn man die Privilegien dazu hat.
Aber wenn man die Gewissheit hat, braucht man die Arroganz nicht. Und die spüre ich auch nicht bei dir.
Cool. Das ist sehr schön. Ja.
Ja. Na, Alter. Da haben wir wen von uns. Ja, von dem werden wir noch viel hören, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Glaubst du nicht?
Also, schauen wir mal. Doch, ich denk schon. Aber ich weiß nicht, wie viel. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich.
Ja,
es ist nur wichtig, dass man was hört. Doch, man wird was hören. Wie viel, weiß ich noch nicht.
Aber was würdest du dir wünschen so? Also wenn du sagst, man kann planen und man kann sich gewisse Dinge vorstellen.
Wo
und so.
Stehen sie in 5 Jahren?
Naja, vielleicht, ja.
7 Jahren.
Wie alt bist du jetzt?
28.
Ja.
Fragen wir solche Fragen?
Wo feierst du deinen 40?
Wir fragen nie nach dem Alter.
Nein, wie würde es, stimmt, das ist unnötig. Entschuldige.
Nein.
Wenn wir es zurück.
Du, ich find's nicht schlimm. Weil es gibt oft so einen Trend, ganz viele Leute so, vor allem, glaube ich, so in Deutschland, Leute, die in den Medien sind, die sagen ihr Alter einfach nicht. Und die sagen dann immer so, ich bin 20 plus. Und ich denke mir so, ich finde es urschade, weil es ist schon so ein Ageism-Kapitalismus-Ding, dass einfach so, man muss immer jünger sein, um cool zu sein und so.
Ist es so, dass man jünger sein muss, um cool zu sein?
Ja, das kann man so gut verkaufen.
Also mir, glaube ich, geht es eher dann darum, wenn ich das Alter weiß, von wem, dass ich mich irgendwie einordnen kann, wo war ich zu dem Zeitpunkt? Also, oder wie ging es mir jetzt mit 28? Ich weiß nicht.
Voll.
Da geht es irgendwie so um irgendeinen Vergleich, um ein Band herzustellen auf irgendeiner Art und Weise.
Und das finde ich voll legitim.
Ja.
Aber zur gleichen Zeit ist es auch irgendwie so...
Ist auch egal.
Ja.
So Child, ja, aber auch so ein Child Prodigy Eskapismus, oder wenn du mit 6 eben schon deine erste Symphonie geschrieben hast.
Dann bist du sehr toll.
Ja, oder wenn du mit 16 eben schon bei diesem Label bist. Das ist ja auch, vielleicht macht es Sinn, weil Zeit geht halt nur in diese eine Richtung und dann ist natürlich jünger irgendwie krasser. Aber
es ist schon krasser, weil man sich irgendwie denkt, die Person ist schon so früh irgendwie im Einklang mit dem, was sie machen mag. Aber ich finde es ganz gefährlich, weil es gibt sicher total viele 40-jährige KünstlerInnen, für die sich aber keine Sau, Entschuldigung, interessiert. Und das finde ich total traurig.
Ja, das war auch als ich mich auf der Akademie beworben habe, da war ich 26, Akademie der Bildenden Künste Wien. Und da war, habe ich kennengelernt, der war 40. Habe ich nie wieder gesehen. Und dem haben die eben gesagt, ja, er ist halt schon noch ein bisschen älter. Und ich habe mir damals auch gedacht, boah, 40. Arg wie alt. Jetzt bin ich 45. Aber ich möchte sagen, ich bin 20 plus.
Aber selbst mit 26 ist man doch, wenn man beginnt zum Studieren, also ich mit 25 war auf der Angewandten, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich war die Älteste in der Klasse.
Mhm.
Also das ist jetzt nicht so, dass da, ja, es waren.
Ja, Unis sind auch, glaube ich, wirklich so altersdiskriminierende Entitäten. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Profs, gerade an den Kreativunis, die sich da dagegen stellen.
Mhm.
Also ich habe gehört, Jakob Linder Knebel stellt sich ganz hart dagegen.
Ist eine coole Person, glaube ich, oder?
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Müssen wir auch nochmal herkriegen.
Einladen.
Aber jetzt sind wir sehr weit weg von dir.
Gedriftet.
Gedriftet, ja.
Du hast nach so scherzhafterweise nach Jahresplan gefragt. Ich glaube, ich habe nicht so viel Plan, aber ich habe eine Vision.
Ist das nicht das Gleiche?
Ich glaube nicht. Also ich habe es nicht so chronologisch, Bucketlist-mäßig.
Mhm.
Ich glaube, ich habe mir schon einige Sachen erfüllen dürfen, die dann doch vielleicht irgendwo auf meiner Bucketlist gestanden sind. Aber ich würde einfach wahnsinnig gern weitermachen dürfen und noch viel, viel erkunden und mich interessiert so ausloten und schauen, was eigentlich alles geht. Und ich glaube, dass man prinzipiell mehr kann, als man sich zutraut oft. Und das macht sehr viel Spaß, das auszudehnen.
Hast du bewusst jetzt es nicht auf Musik eingeschränkt, weil es sowieso um Musik geht, oder machst du auch ganz andere Dinge? Ich habe zum Beispiel gesehen auf Instagram, da sind im Hintergrund immer Malereien, wo ich mich gefragt habe, ob die von dir sind.
Wirklich? Auf Instagram? Nein, leider male ich nicht. Leider male ich nicht.
Ist auch ganz egal.
Voll.
Du schreibst auf jeden Fall, du machst Musik, das ist schon mal nicht wenig. Du hast die Architekturgene irgendwo im Hintergrund.
Ich glaube, wenn ich noch mehr Talent hätte in verschiedenen Sachen, dann würde ich auch noch viel ausprobieren. Aber es ist dann doch, glaube ich, eine Entscheidung, eine Sache gut zu machen. Und ich glaube auch wieder, dass das so ein Kapitalismus-Ding ist, oder? Dass man so viel können muss. Aber ich glaube natürlich, wenn du sagst, dass du malst und Musik machst, ich glaube, dass es einander sehr befruchten kann. Komisches Wort, befruchten. Ja, nee, aber ich glaube, dass das, ich würde das wahnsinnig gerne können. Also stelle ich mir extrem cool vor. Ja, wenn man zum Beispiel Stefanie Sargnagel, die dann zeichnet und lustig ist. Ja.
Schaust mir an. Ich habe einfach jetzt gerade nachgedacht. Also muss es verarbeiten, was du da sagst.
Ja, bitte.
Ja. Ist die Pausen können wir auszuschneiden, weißt du?
Es ist für uns auch ein ungewöhnliches Gespräch, weil wir so driften. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Mond in einer bestimmten Stellung.
War nicht Vollmond?
Ich finde es super, aber ich habe irgendwie so in mir die kritische Stimme, ob wir dir jetzt tatsächlich genug oder den richtigen Raum geben damit.
Ich glaube schon. ich kann noch so Sachen sagen wie, wir haben jetzt eher viel über mein Album geredet, man kann das Album natürlich kaufen, man kann sich Konzertkarten kaufen für meine Tour und da findet man Infos im Internet.
Das sagen wir dann eigentlich immer zum Schluss.
Das sagt sie. Ja, aber dann müssen wir ja eh nichts sagen, was sollen wir jetzt
genau
sagen.
Man kann nur voll viel über das Album selber reden. Also
ich liebe dieses Gespräch. Nicht cool. Missverstehen. Ich bin total happy. Und trotzdem ist das so, ja, ich habe vielleicht sogar eigentlich die Fantasie, dass diese Gespräche, wenn wir die mit allen führen könnten, so wie mit dir, und das geht deswegen, weil du aus irgendeinem Grund da mit uns auf einer Welle schwingst, oder wir mit dir, wir mitsammen. Ich würd das gerne mit allen so haben.
Ja.
Ich glaube, das sind die besten Gespräche, weil es dann eigentlich ist so wie die kleine Maus im Hintergrund sein und zuhören dürfen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass oft, glaube ich, geht man so durch die Welt und hat das Gefühl, man muss irgendwem was beweisen und man muss irgendwie so sagen, wer man ist und was man macht oder so. Also es wäre sehr angenehm, wenn sich alle ein bisschen entspannen würden und nicht das Gefühl haben, sie müssen der Welt was beweisen.
Die nächste Frage, die ich hätte, die ist super drauf vielleicht. Also, was können wir von dir lernen?
Boah, ist eine arge Frage.
Ich mag die Frage gern, weil jedes Mal, wenn wir jemanden Neuen zu Gast haben, wie nachher aus dem Gespräch was ziehen, wo ich das Gefühl habe, ah, das habe ich vorher vielleicht noch nicht so gehört. Was ist nicht so gehört, aber ich mag irgendwie ein bisschen gescheiter wieder rausgehen. Bin ich jetzt eh schon. Aber wenn du an dich denkst, was kannst du weitergeben?
Boah, das ist echt eine arge Frage. Das ist ungefähr so arg wie letztens, wurde ich gefragt, ob ich erstens finde, dass man mehr mit Tieren kommunizieren soll und wie man mit Tieren besser kommunizieren
soll. Aber das ist doch diese leichte Frage.
Aber es war live.
Okay, was würdest du darauf antworten?
Mit Tieren muss man auf jeden Fall kommunizieren und wenn man lieb ist zu Tieren, kann man leichter mit ihnen kommunizieren.
Okay, nicht? Und mit Topfpflanzen?
Dasselbe. Das ist erwiesen, dass wenn man da so die Hände drüber hält und wenn man mit ihnen spricht, dass die besser gedeihen. Das ist alles Energie.
Du hättest es gut beantwortet.
Naja.
Schon.
Ja, aber Pflanzen und Tiere, ich glaube, jeder spürt so Energy und so. Also ist ich habe immer voll das Bedürfnis, das ist voll wichtig für mich, dass sich Menschen in meinem Umfeld gut fühlen und sich aufgehoben fühlen, weil ich finde, erst dann ist das Umfeld befruchtend und dann kann man erst der Mensch sein, der man ist. Weil es gibt ja Menschen, die Druck ausüben oder ich sage es jetzt in der Arbeit oder so, wenn jemand so cholerisch wäre, das macht mich zu. Und ich finde, es braucht Wohlwollen.
Ja.
Und umso mehr Wohlwollen, umso mehr können Menschen wachsen und gedeihen.
War schön, das haben wir von dir gelernt jetzt.
Na, Schatz. Also leider seid alle ein bisschen netter zueinander.
Definitiv.
Ja.
Vielleicht würde ich noch hinzufügen, eben auch, ich würde, glaube ich, Leute gerne einladen, so ihren eigenen Wahnsinn auch zu leben oder die Seiten umarmen zu können, bei denen ihnen oft gesagt wird, dass die nicht gut sind oder so. Vielleicht wäre das schön, wenn Leute, also von mir lernen, das klingt so, als wäre ich Lehrerin oder so. Aber man kann ja wirklich von ganz vielen
sich was abschauen.
Aber mitgeben ist super schön gewählt. Also, dass man die Seiten, die man auch nicht so gerne an sich hat, dass man die zulässt und.
Ja, oder wo einem immer wieder so gespiegelt wird, dass die nicht gut sind. Voll.
Aber du wirkst auch auf mich wie ein Mensch, wo da ein bestimmtes Vertrauen drin ist, dass es passen wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber das spüre ich irgendwie so heute, das ganze Gespräch schon.
Letztens habe ich dieses Interview gehabt, wo das mit den Tieren war, wo ich dann so viel über Kamele gesprochen habe in der Wüste, auch sehr abgedriftet. Das Gespräch, obwohl es live war, das ist dann eine Challenge. So. Und jetzt gehen wir über, das ist heute ein Luxus. Oder war das dann auch so, woher nehme ich diese Verbundenheit und so? Aber ich glaube wirklich, dass es dieses Privileg ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, ich habe wirklich sehr viel von meiner Mutter auch gelernt. Ja.
Auf welcher Ebene?
Meine Mutter ist einfach so eine sehr in sich ruhende Person, die, glaube ich, teilweise sehr wenig drüber nachdenkt, was irgendwie irgendjemand von ihr denkt oder was die Gesellschaft von ihr denkt. Die macht einfach so ihr Ding. Und solche Leute können einem, glaube ich, sehr viel Kraft geben. Ja.
Was macht sie?
Sie ist Psychotherapeutin.
Optimal.
Optimal, ja. Macht aber alles Mögliche, so lustige kleine Sachen. Und lebt sich kreativ aus. Ja. Genau.
Das war's.
Ja, wir haben die Stunde.
Haben wir sie schon?
Ja.
Wo ist die Uhr? Wo siehst du sie? Hier.
Ich habe gerade nachgeschaut.
Ah, ich dachte schon, du spürst es.
Ja, nein.
Weil wir heute so connected sind. Mit dem Mond vielleicht.
Mit dem Mond, ja. Na, keine Ahnung. Ich habe einfach nachgeschaut.
Mm.
Aber okay, wo haben wir noch bestimmte Abschlussfragen? Müssen wir noch irgendwas reinbringen?
Zum Schluss eine abgedroschene Frage. Wie schaut dein perfekter Tag aus?
Ich hätte so gerne mal einen Tag ohne Handy. Das schaffe ich aber nie irgendwie. Ich hätte wahnsinnig gern mal einen Tag mit ganz vielen Tieren.
Welche?
Ich muss jetzt an Hunde denken. Welpen. So 30 Welpen auf einer Wiese.
Boah, geil.
Oder?
Ja, fühle ich.
Das ist schon tagesfüllend, glaube ich.
Aber ich hätte gern keine Babykatzen.
Mhm.
Mhm. Aber okay, es geht nicht um mich, es geht um dich.
Aber Babykatzen sind auch toll.
Mhm. Okay. Und fertig. Okay. Schön. Passt.
Ich wollte auch noch was fragen, nämlich kann aus deiner Sicht momentan was schief gehen mit der Tour? Es gibt noch Entscheidungen, aber ist es wird das passen?
Ich glaube, dass es passt, ja, weil ich habe eine sehr coole Band. Meine Band besteht gerade nur aus Flinter-Personen. Wir sind voll die Girl-Gang und darauf habe ich sehr Lust auch mal, weil ich es noch nie hatte und es ist voll angenehm im Proberaum und wir haben voll den Schmäh. Schmälan haben wir vorher entwickelt. Das Wort steht aus Elan und Schmäh. Und dadurch, dass wir so viel Schmälan haben, kann, glaube ich, nichts schief gehen. Und vor allem, die Leute kommen, weil sie wirklich meine Musik hören wollen. Oft, wenn ich Vorband spiele, ist es ja anders. Und wenn sich die Leute jetzt einlassen drauf, dann kann gar nichts schief gehen.
Sehr gut.
Super.
So, jetzt kommt der abschließende Punkt dieses Podcasts.
Tadam.
Tadam. Die Geschenkübergabe.
Very gespannt. Wow.
Also, du hast mal gesagt, mir ist wichtig, dass Leute sowas Kitschiges wie Hoffnung empfinden.
Mhm.
Und du hast dann noch dazu gesagt, es gibt noch so viel Hoffnung, wie es Zwerghamster gibt. Doch man weiß noch nicht, dass man Hoffnung in Kleintieren misst.
Mhm.
So.
Jetzt bin ich gespannt, es kommt ein Zwerghamster.
Du bekommst jetzt das kleinste Geschenk, das ich jemals jemandem gekauft habe hier.
Eine Erdnuss. Und zwar
Miniaturtiere.
Nein, so lieb.
Ja, du kriegst ganz kleine Miniaturtierchen, Modelltierchen vom Bauernhof. Es ist der kleinste Hase, den ich jemals gesehen habe.
Boah, ist das toll.
Und ich habe es auch geliebt und ich dachte mir, vielleicht so Miniaturen und so ist so ein Ding von dir. Und Miniano und so. Ich hoffe, ich habe den Punkt getroffen.
Mega.
Ja, ich hoffe.
Ich finde es richtig schön. Vielen Dank. Ich erkenne den Hasen gar nicht als Hasen, weil das so klein ist.
Der ist wirklich, ich glaube, der ist 1 Millimeter groß. Mhm. Ich schwöre. Ich muss ein Foto da machen. Ja.
Vielen Dank.
Ja, und dann kriegst du noch was. Ja, also du hast ja gesagt, also in deinem Album Miniano geht es auch viel um sprachliche Miniaturen und so weiter.
Mhm.
Also du hast jetzt eh Miniaturen gekriegt. Und du hast gesagt, wenn etwas zart ist, dann hilft Humor. Und du magst gern den Erich Kästner. Mhm. Ich habe dir ein Buch mitgenommen, das heißt Erich Kästner, die verschwundene Miniatur.
Wow.
Das ist ja komplett absurd.
Kennst du das?
Nein.
Wow, Alter. Geil, ich habe das gesehen.
Ja, urteil.
Und ich dachte mir, Erich Kästner hast du ein paar Mal erwähnt und dann hast du das Buch genau Miniatur. Ich packe mein Leben nicht, ich kaufe es jetzt einfach.
War irre.
Ja.
So ein tolles Geschenk, wirklich.
Ja, ja. Und zum Schluss noch, du stellst überall so deine Musik ist wie guter Balsam für die filigranen Gefühlswelten und für die Seele. Und jetzt habe ich da einfach einen Balsam für die Lippen mitgenommen.
Wow. Carmex. So. Qualitätsmarke.
Wow. Ja.
Meiner Kindheit.
Wirklich?
Okay. Ja. Sehr Boah, das ist echt wie Weihnachten.
Ja. Das freut mich.
So doll.
Ich muss sagen, Weihnachten kenne ich nicht so wie dieses Gespräch. Wirklich nicht.
Bei mir ist es immer so.
Ja, ich glaube, du kommst aus einer anderen Ecke des Universums.
Ja, freut uns, dass du heute bei uns zu Gast warst, unsere Gästin bist. Ja, und ich glaube, wir werden auf dein Konzert kommen. Wann ist es in Wien?
Es ist am 10.04.
Es ist bald. Wo ist es?
So bald. Im Flug.
Im Flug. 10.04. im Flug. Mhm. Passt. Leute, kommt hin und hört sich das an.
Wir freuen uns schon auf euch dort.
Ja.
Und wir freuen uns auf dich. Fast. Und dich das dann zu hören.
Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne.
Danke fürs Kommen.
Pfiat euch. Tschüss.
Ciao.
Baba.
Audiamo Plus. Wir hören uns.